SV Waldheim Mannhof. Nee, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
Es ist Mittwoch, der 6.2.2019, 20 Uhr. Ihr seid wieder bei der Sendung, die auch ohne Trainingslager immer fit ist, Doppelpass on Air hier beim Bermudafunk. Und ich freue mich ganz besonders, zwei Gäste aus dem Bereich der Jugend, also aus dem Jugendbereich, eingeladen zu haben. Und zwar haben wir zum einen den Simon Lander. Hallo Simon.
Hallo.
Und Mike Schüssler. Hallo, hallo. Mike. So, wenn ich die kleine Vorrede geleistet hat, hat sich, glaube ich, mein Kollege Carlo auch schon eine erste Frage ausgedacht.
Genau, wir hatten im Vorgespräch schon mit dem Mike hier festgestellt, 1979, Spiel KSC gegen SV Waldhof vor 1500 Zuschauern im Wildparkstadion. Beim KSC damals unter anderem Rudi Wimmer im Tor, Stepps Groß im Mittelfeld, Rainer Ulrich, glaube auch im Mittelfeld.
Wilfried Renkel
noch, genau. Und beim SVW auch nur bekannte Namen, angefangen bei Walter Brath, über Oskar Bauer, Stefan Knapp, Günter Sebert, Paul Steiner, man kann sie gar nicht alle vorlesen, also nur Bekannte, ja. Karl-Heinz Hahm im Sturm noch, genau. Und eben der Mike Schüssler.
Ja.
Willst du uns kurz von dem Spiel nochmal berichten?
Ja, ich habe noch schwache Erinnerungen dran. Wir waren damals schon stark abstiegsgefährdet, ich glaube Tabellenplatz 15 und mussten halt dringend punkten in Karlsruhe und haben das mit der damaligen Taktik halt von uns, das war halt defensiv orientiert, wie später auch in der Bundesliga, dann diesen Punkt ergattert, der uns dann wieder geholfen hat, die Klasse zu erhalten. Das war ein Kampfspiel und wie es halt beim Waldhof dann oftmals auswärts vor allem war. Ne?
Genau, und bevor der Waldhof dann 1983 aufgestiegen ist, hast du den Verein auch verlassen gehabt Richtung Bürstadt.
Ich hatte dann einen Vertrag noch in der ersten Jahr Bundesliga, aber war da verletzt und habe dann beim Klaus Schlappner dann nie mehr die Ehre bekommen, einen Einsatz fahren zu dürfen, was mich heute noch sehr ärgert. Also ich habe kein Bundesligaspiel gemacht, 110 Zweitligaspiele, aber eben kein S-Liga-Bundesligaspiel. Und das werde ich mit Herrn Schlappner auch so schnell nicht verzeihen. Aber er hat dann, denke ich, sportliche Gesichtspunkte, hat er dann doch recht gehabt. Bin dann später gewechselt nach Bürstadt und habe dann einen Fehler gemacht, bin zum VfL Mannheim ein Jahr. Ne? Und das ist dann natürlich ein schweres Problem heute. Ne? Aber okay, vielleicht
vergessen. Ein Fleck in der Vita, aber ja. Bürstadt ist dann auch ein Jahr später aufgestiegen, ne? In die zweite Liga sogar.
Das stimmt, ein Jahr später. Wir hatten Aufstiegsspiele gemacht, in dem Jahr, wo ich dort war, da hat es nicht gereicht. Und dann später, wo ich dann weg war, sind sie aufgestiegen. Also spricht nicht für mich unbedingt. Ne? Aber
du durftest zum Waldhof ja wiederkommen.
Genau, dann später in anderen Funktionen.
Genau. Da habe ich gelesen, viele Jahre mit Steps Groß zusammen als Co-Trainer gearbeitet unter Steps Groß.
Ja, der Stefan war...
Wie kam es dazu?
Stefan war im Karlsruhe, wie bekannt, sehr, sehr viele Jahre und hat dann Spielertrainer fungiert in Weinheim, erste Amateurüberliga als Spielertrainer und hat dann einen Trainer gesucht, wo dann der Bank sitzt und ihm assistiert, weil er ja spielen musste. Und dann hat er mich gefragt, ob ich das mache. Und habe ich dann damals zugesagt, relativ jung, 32. Und seit diesen Tagen, er ist ein VfLer, sind mir also wirklich beste Freunde. Ich bin oft in England bei seinem Sohn, wo er in Brighton spielt, in der Premier League und habe 6-7 Spiele schon gesehen. Wir sind also wirklich richtig gute Freunde über viele Jahrzehnte dann geworden später. Okay.
Und nachdem der Stefan dann bei VfL Neckarau ziemlich erfolgreiche Jugendarbeit geleistet hat, ist dann bei der Waldhof auf ihn aufmerksam geworden.
Genau, also ich hatte das Erfolg, weil ich ja sehr gut mit ihm bekannt war, habe gesehen, was da in Neckarau da abliefert. Das war eine Wahnsinnsgeschichte in Neckarau mit dem kleinen Verein, hat er also eine Jugendmannschaft hingebaut, die da waren Gulde, sein eigener Sohn, Terrazino, Chaka, also vorneweg von 4 Bundesligaspielern in einer kleinen Jugendmannschaft, hat er über 6-7 Jahren hochgebracht und dann habe ich gesagt, Stefan, wir haben die Chance jetzt da, anpfiffen Leben steigt ein, willst du das nicht machen, sportliche Leiter, Waldhof, und hat er das dann damals zugesagt, nachdem Neckarau dann beendet war, gegen 7 Spieler von Neckarau, ging er direkt nach Hoffenheim, die ja dann im Jahr später dann deutscher B-Jugendmeister geworden sind. Ne? Also das war schon eine fantastische Leistung, Stefan.
Okay. Hat ja bei uns auch eine gute Arbeit geleistet, das kann man ja so sagen.
Ne? Ja, klar. Ja,
genau. Also ihr habt zusammen auch mehrere Aufstiege verwirklicht für unsere Jugendmannschaften in die Bundesliga.
Ich habe es gerade vorhin zusammen gezählt, also aufpassen, dass man nicht, weil manche war dann wieder nicht in unserer Ägide, aber wir haben Viktor Olscher aufgestiegen in die A-Jugend-Bundesliga, dann Stefan selbst aufgestiegen in die Bundesliga, dann nochmal ein drittes Mal, da aber schon dann unter der Regie von Simon mit dem Serkan Zekerli und mit der B-Jugend auch zweimal in die Bundesliga. Leider hat es nie gereicht, die Klasse dann zu erhalten, Bundesliga. Beim letzten Mal, wo wir dann aufgehört haben, hat uns dann ein Punkt gefehlt im letzten Spiel in Bayern München. Ne? Und da hätten wir es also geschafft, damals die Bundesliga zu erhalten. Das wäre eigentlich das i-Tüpfchen gewesen auf der damaligen Situation, aber es hat nicht gereicht.
Stimmt, das war doch da eine Woche vorher gegen Hoffenheim noch, gell? Ja. Irgendwie vor relativ vielen Zuschauern.
Wir haben in Hoffenheim vor 1500 Zuschauer gespielt, damals im Alsenweg, haben Hoffenheim da, so Hoffenheim war der Süle zum Beispiel im Aufgebot und wir hatten dann in unserer Mannschaft, haben dann vor Hoffenheim 1-0 gewonnen, hätten dann in München, Bayern München gewinnen müssen oder unentschieden spielen und das haben wir eben nicht gemacht und sind dann ganz knapp eben Torverhältnis mit einem Punkt Abstand gescheitert. Aber Hoffenheim haben wir also damals geärgert mit fast vollem Haus im Alsenweg. Ne? Das stimmt schon. Ja.
Alexander Rosen als Trainer dann die letzten 2 Spieltage in Hoffenheim A-Jugend.
Ja, genau. Da war er noch kein Manager und da hat dann der Rosen das gemacht. Und ich nehme mich noch sehr gut. Damals haben wir eine Personalnot gehabt. Wir hatten dann den kleinen Baris Attik in der B-Jugend, das war so ein 1,50 Meter Stupper, rekrutiert, da war noch B-Jugend und haben wir dann die A-Jugend hat damals Tor gemacht und ist dann später, hat dann jetzt auch eine Laufbahn hingelegt, bis zur immerhin 2. Bundesliga in Dynamo Dresden. Ne? Also, und wir hatten auch damals einen Spieler im Aufgebot, den Janis Mistakidis, der dann beispielsweise gegen Dortmund im Europa League Spiel hat, ne? Bei Saloniki, glaube ich, war es. Ne?
Pauk.
Pauk. Also waren schon Highlights und auch nachweisbare, gute junge Leute bei uns da im Waldhof gewesen.
Eine Korrektur spannend. Muss ich allerdings machen. Ja. aufgestiegen ist damals der Frank Schwabe.
Richtig, ja.
Serkan Seçerli hat dann das Traineramt übernommen in der Bundesliga. Das
ist richtig. Ja. Schön, wenn wir dich jetzt schon am Mikrofon haben. Heute dein Hattrick hier bei uns in der Sendung, ja. Simon. Und der Mike hat uns ja jetzt gerade eben aus der, sag jetzt mal, mehr oder weniger glorreichen Vergangenheit schon erzählt. Wie weit sind wir denn Stand heute weg in Richtung Bundesliga, wenn wir auf die Jugend blicken?
Kommt immer drauf an, wann man drauf schaut.
Also im Moment zumindest sieht es für die A-Jugend ja nicht ganz so schlecht aus unter Rainer Hollig von der B-Jugend. Ich glaube, da kommen wir eh nachher nochmal drauf zu sprechen. Ja, also, aber die selbst die C-Junioren stehen ja so schlecht auch nicht da.
Na, ich gehe jetzt mal ein bisschen in die Vergangenheit, in die letzte Saison rüber. Da war ja das große Waldhofjahr, Anführungszeichen. Erste Mannschaft aufstiegsgefährdet, die zweite Mannschaft war aufstiegsgefährdet bis kurz vor Rundenende. Die A-Jugend war bis zum letzten Spieltag aufstiegsgefährdet. Leider hat dann der Stuttgarter Kickers das Rennen gemacht. Mhm. Die B-Jugend hat bis zum vorletzten Spieltag um Aufstieg mitgespielt. Die C-Jugend hat auch nochmal bis zum vorletzten Spieltag um Aufstieg mitgespielt. Und jetzt sage ich halt, und keiner davon ist aufgestiegen. Das ist halt deprimierend. Und dieses Jahr, Rainer Hollig kam als Trainer, hat dann natürlich, wie bei jeder Trainer, Umswitchung, Wechsel, dass da am Anfang so ein paar Schwierigkeiten geht, gerade Rainer Hollig, dem sagt man ja nach, dass er ein bisschen, ist auch ein bisschen älter schon, gehobenes Alter, bis der dann sich in den Jugendbereich richtig eingeführt hat, das hat dann bis September, Oktober gedauert, seitdem ist die U19 aber auf einem richtig guten Weg, spielt schön Fußball und holt auch die nötigen Punkte. U17 kommen wir später her. Oder also vergessen wir ganz.
Ich weiß es nicht. Nein, ich glaube, da sind schon ein paar Hörer da, die, glaube ich, schon wissen wollen, was da los ist oder wie es denn da dann auch weitergeht. Ja. Du hast jetzt trotzdem das elegant umgangen. Du traust es aber, wenn ich das so mitbekomme, der A-Jugend trotzdem, also der U19 zu, eventuell da einzugreifen. Haben sie das Potenzial? Du hast ja dann
gesagt, wir müssen halt sehen, dass Ulm, das ist schon ein Brett. Die haben schon einen guten Lauf, die sind gut aufgestellt. Waldorf hat jetzt so ein bisschen federn lassen. Natürlich sind 8 Punkte, wir haben auch nur noch 10 Spiele. Das ist, wir haben nur insgesamt 12 Mannschaften in der Liga. Das sind 22 Spiele, da kann man 8 Punkte sehr schwer aufholen, gerade zur Rückrunde. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wir gehen in jedes Spiel rein und wollen gewinnen. Und am Ende gucken wir mal, und da wird dann abgerechnet. Ja. Es sieht schwer aus, aber wer weiß,
was passiert. Also wenn ich mir die ersten 5 angucke, das sind Ulm, Aalen, Waldorf und dann kommt Freiberg. Also bei den ersten 3 sage ich, okay, da weiß man, das wird gute Jugendarbeit gemacht, beziehungsweise spielen halt auch höherklassig zum Teil. Aber Freiberg, wie schaffen Sie?
Es gibt auf den Freiberg, die mache ich seit über Jahrzehnten sehr, sehr gute. Die waren auch schon öfters in der Junioren-Bundesliga, A-Jugend, B-Jugend, wenn man mal recherchiert. Die waren auch schon NLZ, weil das da auch noch Thema wird bestimmt später. Haben uns einiges, also nicht voraus, aber die haben sich speziell auf die Jugend eigentlich auch konzentriert und machen da schon seit Jahrzehnten sehr, sehr gute Arbeit.
Mhm. Okay.
Das ist also in der Jugend, der sich in der Jugend auskennt, sind das keine Unbekannten. Also.
Da sieht man, wir gucken wirklich wenig auf die Jugend, deswegen sind wir vielleicht auch ein bisschen als nicht so.
Ja. Ja, so sind wir manchen Dingen. Der Martin ist ja da. Ja, wir haben die Profis ja da, kein Problem.
Genau. Aber beim Mike wollte ich vorher noch wissen, die Rückkehr jetzt zum Waldhof, zum SV Waldhof wieder in Funktion. Ja. Da wussten wir jetzt gar nicht genau, als was wir dich ankündigen sollen.
Kann ich.
Berater, wurde dann gesagt, Jugendberater.
Kann ich gut verstehen, aber.
Und noch die Frage, die sich anschließt: Warst du auch fürs Präsidium von Herrn Beetz vorgesehen oder hatte der dich angefragt fürs Präsidium?
Okay, ist richtig. Der Beetz, der Rücktritt vom Geschwil und von den Kollegen war relativ kurzfristig. Ich glaube, 4 Wochen vor der Neuwahl. Und natürlich dann war relativ Eile geboten, dann eine neue Mannschaft zu bilden. Und es ist richtig, dass der Herr Beetz mich angesprochen hat, ob ich ins Präsidium aufrücken will. Habe damals einmal nach langer Überlegung auch der Hans-Jürgen Pohl gefragt damals. Und wir haben beide dann bei ihm anderen Gründen über mir, aber aus persönlichen Gründen wollte ich nicht ins Präsidium. Habe aber dann sofort zugesichert, dass ich mich gerne einbringe in beratender, unterstützender Funktion im Thema Jugend. weil da einfach mein Herz dran hängt, aufgrund der Vergangenheit, aber auch schon immer. Und meistens sagt man das ja dann, dass man irgendwie entkommt. Aber ich habe es dann schon ernst gemeint und habe gesagt, okay, also wenn er mich braucht und wollt was bewegen, dann machen wir das. Und in der Tätigkeit, beratend, unterstützend, bin ich jetzt auch in der Sache unterwegs. Und das mache ich täglich, damit wir vielleicht da die Ziele erreichen können, die wir uns dann mal vornehmen.
Vielleicht noch ganz kurz, darf ich fragen, warum du nicht kein Amt haben wolltest, sozusagen? Also mehr als jetzt sozusagen eine Beratertätigkeit?
Das ist eine gute Frage. Ich selbst habe mich eigentlich in so Präsidien und solche Dinge nie wohl gefühlt. Ne? Mhm. Das war mir eigentlich immer nicht so mein Ding. Also das ist eigentlich so ein bisschen Aversion gegen so in so ein Präsidium. Ich sehe mich da immer ein bisschen so nicht geeignet fürs präsidiale Amt. Also habe ich es immer empfunden und wollte es halt einfach nicht machen.
Okay. Also haben wir das jetzt so richtig verstanden, dass du dich als Bindeglied zwischen Präsidium und Jugendabteilung siehst?
Kann man so ausdrücken, wobei ich Bindeglied, ich hätte schon ein bisschen hochtrabend an. Ich versuche die...
Noch bitte? Noch eins. Was heißt noch eins?
Wir haben ja schon eins.
Ja, ne, ist gut. Ich versuche halt einfach die...
Dein Großmann ist ja damals so.
Ja, genau. Ich versuche halt einfach dass der Verein in sich eine geschlossene Einheit bilden kann und da gehört halt, ich habe es ja richtig gesagt, die Jugend wird ja oft, oder auch die U23 oder zweite Mann wird oft ein bisschen vergessen in der Wahrnehmung und das will ich halt irgendwo verhindern und will halt das ein bisschen so zusammenführen und mit den Kollegen von Jochen Kienz und Bernhard Rares, die sich ja oft offen zeigen, aber auch mit der U23, einfach das ein bisschen zur gemeinsamen Sache zu machen vom Gesamtverein, das ist ein bisschen so, ob es Bindeglied jetzt heißt oder Berater, Unterstützer, aber in dieser Sache sehe ich mich einfach...
Okay, das ist aber trotzdem eine relativ große Herausforderung, wenn man jetzt mal die Schnittstelle sieht, dass dein Auftrag, wenn ich es so richtig verstanden habe, auch sein soll, ein Nachwuchsleistungszentrum für den SV Waldhof zu erstellen. Und da kommen wir jetzt, glaube ich, dann auch zum Simon, der ja der Leiter des Jugendförderzentrums vom Anpfiff ins Leben ist. Wie kann man sich das zusammen vorstellen oder kann es da überhaupt ein gemeinsames geben?
Gut, ich bin froh, dass ich mal Gelegenheit habe. Simon kann dann gerne noch mal was zu sagen. Erstmal die Begrifflichkeiten mal zu definieren. Also wir haben im Alsenweg draus ein sogenanntes Jugendförderzentrum Mannheim, das Anpfiff in Leben finanziert.
Richtig.
Und was wir vorhaben, ist ein anerkanntes DFB-Nachwuchsleistungszentrum. Das sind zwei verschiedene Stiefel. Viele Dinge, die Anpfiff ins Leben uns daraus bietet, können wir verwenden für das DFB-Zentrum, aber manche Dinge eben nicht. Ne? Also es sind zwei verschiedene Stiefel, muss man also ganz klar, weil ich habe die Frage schon gesehen, dass es ein bisschen schneller geht. Ne? Also wir reden von einem DFB-Nachwuchsleistungszentrum.
Entschuldigung, ganz kurz, Mike, was ist da der Unterschied? Kannst du ganz kurz...
Ich hatte gesagt, was wir haben, ist Anpfiff ins Leben finanziert.
Genau.
Und das DFB-Nachwuchsleistungszentrum ist vom DFB.
Ja.
Und das tut uns dann einige Hebel mehr geben, um... Ein Beispiel, wir können zum Beispiel Förderverträge machen für 15-Jährige.
Mhm.
Das können wir jetzt nicht. Das würde heißen, im Umkehrschluss, als Beispiel, wird immer strapaziert, der Kalanoglu ist bei uns mit 15 gewechselt, hat dann bis zum jetzigen Zeitpunkt etwa 38 Millionen bewegt von verschiedenen Transfers. Wir als Waldhof, wo er am längsten war, weil wir keinen Vertrag hatten, ist er für nada, für null nach KSC gewechselt. Und alle anderen haben ihnen das Geld verdient, nur der Waldhof nicht, der am längsten den Jungen eigentlich gehabt hat, nämlich fast 8 Jahre. Und mit dem DFB, NLZ-Abkürzung, sind wir in der Lage, so einem Jungen einen Fördervertrag zu geben, legitim zu geben. Und dann kann er uns auch weggenommen werden, da weggeholt werden, aber dann kostet es Ablöse.
Was könnten Schnittstellen sein, Simon, für Anpfiff ins Leben, um der Idee des SV Waldhof nach dem DFB-Nachwuchsleistungszentrum, nicht entgegenzusteuern, sondern da vielleicht zu kooperieren?
Wir haben ja jetzt ja auch schon vereinzelt Gespräche geführt mit Anpfiff ins Leben und Waldhof Mannheim zusammen. Also Mike Schüssler und ich waren ja da auch bei Anpfiff zusammen und haben da auch schon mal abhören wollen, wie das funktionieren kann. Anpfiff ins Leben verhindert es ja nicht, ganz im Gegenteil. Die arbeiten ja aktiv durch die Unterstützung von mir, Daniel Hecht, mit den ganzen Trainern arbeiten die ja da aktiv mit. wir von Anfangs Leben oder generell auch ich oder der Mike, wir waren ja immer verfecht davon, dass die unsere Trainer gut ausgebildet werden. Es gibt ja da auch gewisse Kriterien, die wir erfüllen müssen von der DFB-Seite aus her. Und wenn die gut ausgebildet sind, DFB-Elite-Lizenzen haben und so weiter, das macht ja eigentlich schon alles an Pfiff ins Leben, auch finanziell gerade. Also da ist einfach das, was wir jetzt schon haben, stellt an Pfiff ins Leben zur Verfügung. Alles, was wir zusätzlich jetzt wir noch benötigen, da muss jetzt der SV Waldhof halt einspringen.
Und was war die ganze Zeit, oder was war die, wieso ist es bisher nicht gemacht worden?
Wir haben damals noch unter Leitung von Stefan Groß und Mike Schüssler, da war ich ja dann auch schon mit dabei, beziehungsweise habe da ja das Projekt mitgemacht, DFB-Nachwuchsleistungszentrum. Bis Frühjahr 2012 haben wir dann ja auch den DFB bei uns zu Besuch gehabt, mit Künstler, Hafner, ja. Geschwill waren vor Ort. Ja. Und da hat es am Fußballlehrer gescheitert. Mhm. Sprich, die haben uns den Günter Sebert damals nicht abgekauft, genau. Als Jugend. Fußballlehrer, weil er muss 40 Stunden hauptangestellt sein, nur für die Jugend. Und da er halt für die erste Mannschaft eigentlich der Manager war, sportlicher Leiter, und die das halt wussten oder auch nicht ganz so auf den Kopf gefallen sind, haben sie dann dieses Kriterium halt groß geschrieben und gesagt, sorry, funktioniert nicht. Und danach hat das Präsidium eigentlich auch nicht weiter verfolgt oder die anderen Präsidien, die danach noch kamen.
Okay, ist korrekt. Verwunderlich, ja. Okay, aber.
Ist halt auch eine kostspielige Sache, genau, das darf man halt nicht vergessen. Und wenn man halt chronisch pleite ist, exakt. So sieht's ist aus. Halt schwierig.
Ja, ja.
Da dann, sage ich mal, wenn man ums Überleben kämpft bei der ersten Mannschaft und jede Euro zusammenhalten muss, ist die Jugend halt die erste, die man vergisst.
Ja. Wie siehst du denn so in Zukunft jetzt die Zusammenarbeit zwischen praktisch, also gibt es überhaupt eine Möglichkeit zwischen Anpfiff ins Leben und einem Nachwuchsleistungszentrum vom SV Waldhof? Oder muss man dann einfach sagen...
Es geht nur zusammen. Es gibt nur eins. Es ist genau das Problem, was die Leute draußen, glaube ich, auch haben. Die verstehen jetzt nicht genau, was unser Jugendförderzentrum Anpfiff ins Leben bedeutet. Es ist nichts mit Anpfiff ins Leben und nichts separat mit Waldhof Mannheim. Es ist einfach die Jugend von Waldhof Mannheim. Anpfiff ins Leben ist quasi einfach nur der Hauptsponsor von der Jugend, dass halt die Jugend noch dementsprechend also qualitativ gefördert werden kann. Wenn das Waldhof damals überlassen worden wäre, wäre man jetzt, glaube ich, gäbe es nicht mehr oder wären irgendwo ganz weit unten. Und es ist immer nur eine Kooperation. Es ist nie der eine oder der andere. Das geht immer nur zusammen. Ich werde keine Entscheidung ohne Waldhof Mannheim treffen, mit Namen von Horst Kilian, Jochen Kienz oder Präsidium damals, Geschwill und Bittinger. Und umgekehrt können die jetzt halt auch nicht einfach irgendwas machen, ohne uns mit ins Boot zu nehmen.
Okay. Kann ich ganz nochmal kurz sagen, weil du gesagt hast, das ist eine ziemlich kostspielige Sache. Von was reden wir denn hier?
Ja, so ein Fußballlehrer, ich meine, die haben eine 10-monatige Ausbildung, kostet knapp 20.000, die lassen sich das halt auch bezahlen.
Die Ausbildung, manchmal jetzt.
Die Ausbildung kostet 20.000 Euro, Pi mal Daumen. Er wird halt mal ein normales, hauptamtliches Gehalt wollen. Genau. Du kannst, also wenn ich jetzt Pep Guardiola nehme, der wird ein paar Millionen kosten als Fußballlehrer. Ja, wenn ich jetzt einen arbeitslosen Fußballlehrer nehme, der wird vielleicht im Jahr 40.000, so 50.000, 60.000 wollen.
Nee, ich dachte jetzt, was würde uns denn dieses Zentrum praktisch jährlich kosten? Was kann man sich denn darunter vorstellen?
Das ist schwer zu sagen, da wir ja schon vieles haben, was auch Anpfiff ins Leben abdeckt, wo halt keine Zusatzkosten auf uns zukommen würden. Okay. Wir müssten quasi wirklich diesen Fußballlehrer noch dazu addieren. Wir müssten die sportärztlichen Untersuchungen, orthopädisch-internistisch, 50.000 hochgerechnet, dann diese Förderverträge, die der Mike schon angesprochen hat, je nachdem, wie viel man vergeben möchte oder vergeben kann, kostet dann auch nochmal 325 Euro im Monat pro Vertrag.
Minimum.
Wenn du da 10 nimmst, dann hast du im Monat dann auch nochmal deine 3.250 Euro. Dann kann man das sich hochrechnen, dass sich das nochmal auf locker 250.000, 300.000 Euro zusätzlich vielleicht kommen.
Und kämen da auch noch bauliche Veränderungen hinzu?
Da sind wir die ganze Zeit schon dran. Also das Gebäude ist jetzt ja, also das Jugendförderzentrum, ja, wo wir jetzt aktuell sind, ja, ist jetzt ja auch schon 10-12 Jahre alt. Und durch das damals ja, wie jeder weiß, 2008, glaube ich, die Insolvenz und ein bisschen Schindluder getrieben wurde.
Insolvenz war 2003.
Drei und zehn.
Direkt ist von Nicht-Lizenz.
Entschuldigung. Und da wurde halt ein bisschen Schindluder getrieben am Gebäude und jetzt merken wir halt die ganzen Nachwehen und müssen immer wieder zum Beispiel, weil ich gelesen habe, hier die sanitären Anlagen.
Ja, Kunststraßenplatz ist, glaube ich, auch neuer fällig, oder?
Ja, wobei da wurde kein Schindluder getrieben, da wurde einfach Kunstrasen gehen halt mal nach 10-12 Jahren kaputt. Jetzt bei allen drei Kunstrasenplätzen soweit, dass wir mal überlegen müssen, was passiert da. Da muss aber halt auch der Waldhof Mannheim auch mal sich bewegen, um zu gucken, wie wir da das halt finanziert kriegen. Da reden wir halt auch schon von einer mittleren sechsstelligen Summe.
Genau, Entschuldigung, hatte ich bei den sanitären Anlagen unterbrochen. Die wurden damals nicht so...
Ja, ich meine, wir haben jetzt 8 Wochen gebraucht, um sie trocken zu legen und um testen zu lassen, ob nicht die Bodenplatte sogar kaputt ist. Und jetzt haben wir langsam grünes Licht und mit Versicherungen und bürokratischen Dingen können wir es jetzt auch langsam machen, aber da sind wir auch wieder in einem guten fünfstelligen Bereich. Die muss halt auch immer mal gestemmt werden. Und da sind wir halt wieder bei Anpfiff ins Leben, die das halt bezahlen. Ohne große.
Und da wären wir ja eigentlich auch beim Punkt der Interessenlage deines Arbeitgebers, der ja faktisch Anpfiff ins Leben ist, also
korrekt.
Klammer auf, TSG Hoffenheim.
Nein.
Okay, erklär uns das.
Anpfiff ins Leben ist jetzt auch bei Heidelberg-Kirchheim, ist bei LSC Ludwigshafen, Astoria Waldorf, ist bei Gimsheim, bei Speyer 09, bei TSG Hoffenheim Mädels, aber die sind nicht mehr im Bereich Sport bei TSG Hoffenheim drin, die sind getrennt. Also nur weil der Herr Hopp quasi ganz oben steht, Anpfiff ins Leben über diese Dietmar-Hopp-Stiftung finanziert wird, heißt nicht, dass wir irgendwie mit Hoffenheim verbandelt oder verwandt oder angestellt sind. Also das ist, man hört es immer, auch du sagst es ja auch immer, Martin, wir reden ja schon öfters mal miteinander.
Sehr oft.
Anscheinend erkläre ich es nicht gut genug jedes Mal, wenn wir uns auf einen Kaffee treffen, aber nein, wir arbeiten nicht für Hoffenheim und nein, wir schleusen unsere besten Spieler nicht nach Hoffenheim. Mhm. Die besten Spieler wollen wir natürlich auch für uns behalten und kämpfen, dass sie auch bleiben. Bloß wenn halt eine Jugend, ich schätze jetzt einfach mal ins Blaue hinaus, 10 Millionen Euro im Jahr ausgibt, wie die Hoffenheimer, unter den Top 3 vielleicht in Europa sind sogar, oder Top 5 in Europa, unter den Top 3 in Deutschland, was die Jugendarbeit angeht. Und dann kommen wir als Waldhof Mannheim und sagen, der muss hier bleiben, weil wir können mit Hoffenheim konkurrieren, ist manchmal ein bisschen vermessen. Mhm. Hoffenheim zieht sich ja auch wirklich immer nur diese Top-Spieler raus. Diese Top-Spieler würden aber genauso nach Mainz, nach Frankfurt, nach Lautern, wobei Lautern nicht mehr, Gott sei Dank, KSC, wechseln, ja, weil die haben dann alle, die Scouts bei uns stehen an den Wochenenden da Schlange und das ist Wahnsinn.
Also ich habe unsere Kaffeegespräche schon verstanden, aber ich wollte es unserer Hörerschaft nochmal nahebringen, weil auch aus der Fanszene selber öfter mal solche Vorwürfe in Anführungszeichen kommen und jetzt kannst du ja am Mikrofon doch mal selbst klarstellen.
Ja. Und ich hoffe, es hat jetzt funktioniert.
Und wie schwer ist es dann wirklich, solche Spieler zu halten? Also wenn du sagst, sie stehen da Schlange teilweise, die Scouts, oder kann auch der Mike vielleicht sagen, unmöglich.
Gut, Simon wird wahrscheinlich die gleiche Antwort haben wie ich. Also er hat recht, es ist in der aktuellen Situation, wo die erste Mannschaft nur viertklassig ist und die Konkurrenz außenrum, Sandhausen zweitklassig, Mainz, Stuttgart, Frankfurt erstklassig, KSC drittklassig ist, ist es eminent schwer, ein sehr talentierter Jugendspieler zu halten. Man kriegt sie früher mit 15, 16 gingen sie weg. Amiri ist ein Beispiel mit 15, Kanluk Duva ein Beispiel mit 15. Heute würde ich vermuten, und Simon wird es bestätigen, zum Beispiel im Fall Amadei, das ist ein ganz junger Bub, der jetzt in Hoffenheim spielt, der ging mit 11 weg. Also es wird immer früher und wenn man die Zeitung liest, ist es ja schon, geht ja schon in Kindeshandel über. Ne? Hm. Also die Vereine holen schon 11, 10, 11, 12-jährig weg. Also wenn wir einen Spieler haben, der Talent hat als 11-Jähriger, ist der schon umworben von den ganz großen Vereinen.
In Hoffenheim macht, glaube ich, das auch so, dass die teilweise Spieler auch in Hoffenheim trainieren, die weiterhin beim Waldhof sind, sage ich mal, aber die dann ein, zweimal die Woche zum Jugendförder oder zum
Das nennt man dieses Kinderperspektiv-Training, Kinderperspektiv-Team, ja. Die gehen dann einmal die Woche dahin, mit Rücksprache von und mit uns, dass halt, wenn wir Training oder irgendwelche Aktionen haben mit der Mannschaft, dass das dann nicht funktioniert. Ist ein zusätzliches Training, es ist auch meistens montags, wo unsere Jungs sowieso beim DFB-Stützpunkt sind. Ob die dann zum DFB-Stützpunkt gehen oder nach Hoffenheim, das ist uns dann ehrlich gesagt piepegal, die sind nicht bei uns dabei. Und ja, es ist, aber das hat jetzt Sandhausen auch eingeführt, KSC hat es eingeführt, es ist auch wieder allgegenwärtig, dieses Problem. Und wir haben natürlich auch, sagen wir, das Glück, wir kooperieren mit TSG Hoffenheim, dass wir da auch gewisse Dinge im Vorhinein schon festlegen können, ohne dass halt fremdliche oder feindliche Übernahme da passieren, sondern wir reden miteinander. Das ist der Vorteil. Und wir kommunizieren auch gut miteinander. Genauso kriegen wir aber auch Spieler von denen zurück. Und das muss man auch sehen. Damals, als wir 2013, 2014 mit dem Frank Schwabe aufgestiegen sind, da haben wir damals die Schilling-Brüder erhalten von Hoffenheim. Den Yannick Haag haben wir bekommen. Ohne die Jungs wären wir nie aufgestiegen. Und immer ein bisschen geben und nehmen. Aber wie gesagt, man muss immer gucken, dass der eigene Verein oben ist.
Ja. Also da war auch eine Frage zum Beispiel, der letzte Jugendspieler vom Waldhof, der es in die erste Mannschaft gepackt hat, also richtig gepackt hat, war Dennis Franzin.
Ich habe die Frage gesehen. Ne?
Stimmt das zum einen so, das wollte ich ganz gern wissen.
Und der Kollege hat gefragt, hat also gesprochen vom letzten halben Jahrhundert, also sind fünf, Jahrzehnt, glaube ich. Jahrzehnt, ja. Das sind also 5 Jahre. Ne?
Genau, hier
unten. Wenn er, also die letzten 5 Jahre ist es schon so, aber ich könnte jetzt auch zum Beispiel sagen, ganz locker, die Hirsch, die Gang, sind Jugendspieler im Waldhof gewesen, waren halt dann an einer Station und kamen wieder so zurück. Also sind eigentlich Jugendspieler im Waldhof. Aber tatsächlich ist
Marcel der Segert ja auch.
Segert auch, der ging mit 15 nach Hoffenheim. Also es gibt ja schon andere Beispiele, aber die letzten 5 Jahre ist tatsächlich schon so, dass die letzte eigentlich, wo so dann so nahtlos aus der Jugend in die erste Mannschaft war Dennis, aber der ist ja auch wieder da, ne? Dennis Franzin. Aber die Frage, wenn es die letzte, also stimmt schon, ne? Franzin war eigentlich schon der letzte Spieler, der von der Jugend aus direkt in die erste Mannschaft gekommen ist.
Da frage ich mich immer wieder, es wird immer wieder auch von Trainern gesagt, dass denn den Jungs oftmals die Robustheit ein bisschen fehlt, die körperliche Robustheit. Ich sage jetzt mal so ein Julian Draxler, der war auch erst 17, wo er Bundesliga spielt, also hatte der dann entweder die Robustheit schon oder war der Fußballerisch so gut, dass man sagt, man kann diese körperlichen Defizite damit auffangen. Und liegt es wirklich nur daran?
Ich nenne jetzt mal Kevin Proll. Müsste ja auch allgegenwärtig sein. Er hat damals kein Angebot von unserer ersten Mannschaft erhalten, weil er nicht für gut genug empfunden wurde. Keine Ahnung, das ist ja dann nicht mehr in meiner Hand. Der spielt jetzt dritte Liga Groß Asbach und macht eine Riesenrunde. Dann gibt es einen Julian Günther Schmidt zum Beispiel. Der
in Jena.
Der hat auch mal schon Bundesliga gegen Bayern München gespielt. Der wurde bei uns auch nicht übernommen, ist dann zum KSC, hat es dann irgendwie auf Umwegen wieder geschafft. Ja. Es steht und fällt mit dem Glück, wo auch am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, mit dem richtigen Trainer, da sind so viele Variablen dabei. Das Problem ist, sage ich mal, wenn man jetzt ein bisschen tiefer in die Materie reingeht, wir müssen mal unser Umfeld anschauen. Darmstadt ist vor 5 Jahren noch nicht oben gewesen, dann sind sie plötzlich hochmarschiert, bis zur ersten Liga haben sich ein Jahr gehalten, kernsaniert dadurch. Sandhausen ist überraschend jahrelang in der zweiten Liga geblieben. Heidenheim, okay, die sind jetzt nicht so die Konkurrenzen, aber wir haben 2 Spieler nach Heidenheim trotzdem verloren in der Jugend. Waldorf ist in die Regionalliga hoch aufgestiegen und, und. Da kann man halt dann schon viele Faktoren auch wieder zusammen, warum dann die guten oder die Spieler nicht zu uns gekommen sind oder sind halt dann woanders hin.
Jetzt spielen oder trainieren 3 Jugendspieler, U19-Spieler, glaube ich, in der
Florian Flick, Jonas Weig und junger Jahrgang Fabio Loporto.
Genau. Und Was denkst du, welche Chancen haben die unter dem jetzigen Trainerteam, beziehungsweise auch mit dem sportlichen Leiter?
Trainerteam fragen oder sportlichen Leiter fragen. Also ich bin froh, dass sie die Jungs mitnehmen. Erstens ist es ein gutes Ausrufezeichen für das Umfeld und für unsere Jungs auch, dass dann auf die Jugend geachtet wird. Beide haben ja schon Einsätze gehabt, damals im Sommer gegen Hoffenheim zum Beispiel, wo es 40 Grad war. Der Bernhard Rares scheint wirklich da auf die Jungs auch zu stehen. Mhm. Wir haben immer wieder auch andere Spieler oben im Training, wenn sich welche verletzen oder wenn er sagt, du, ihr habt doch eh nichts, könnt mal ein, zwei hochschicken. Das läuft eigentlich ganz gut. Wie dann wirklich, ob sie dann, wenn sie Seniorenabteilung sind, wie sie sich dann da durchspeisen über die Konstanz, also wirklich über das halbe Jahr gegen 10 Jahre ältere oder so weiter. Das ist genau, das ist dann halt wirklich Frage des Glückes.
Mhm. Und was müsste jetzt deiner Meinung nach passieren, dass wir halt wirklich sagen können, wir haben vielleicht wie in anderen Freiburg oder so wirklich immer pro Jahr mal ein, zwei, drei Spieler, die auch dann in der ersten Mannschaft...
Wir vergleichen immer mit diesen ganz großen Vereinen. Freiburg ist, das war die Weltmacht in der Jugend vor 20 Jahren. Natürlich lassen die jetzt auch Federn, jetzt sind andere Vereine hochgekommen. Wir vergleichen uns mit Bundesligisten. Die haben mehrere Millionen Etat für die Jugend. Die haben Internatsplätze. Die haben hauptamtliche Trainer. Die können Verträge geben.
Na gut, aber zum Beispiel, was ich Freiberg oder so, hat ja jetzt auch eine sehr starke Jugend und vielleicht käme ja der eine mit Bundesliga, wie du vorhin erzählt hast. Wie kann das dann, und die haben keine Millionen und keine Bundesligamannschaft,
deswegen spielen sie immer mit uns da in der Oberliga rum.
ja, genau. Oh. Nee, aber ich meine, zum Beispiel, also es geht ja auch, was ich nur sagen wollte, es geht ja auch anders. Die Frage ist nur sozusagen, was müssten wir denn so, oder was müsste sich jetzt verändern? Wir sind ja gerade in so einem Transformationsprozess.
Der nächste Schritt, meinst du?
Genau, dass es dann auch so ist.
Da sind wir jetzt wieder beim, sage ich mal, der nächste Schritt ist, dass sich der SV Waldhof Mannheim sich ein bisschen mehr um die Jugend auch bemüht. Vor allem das Finanzielle ist entscheidend. Geld schießt leider auch in der Jugend Tore. Wenn ich einem Stürmer von uns vielleicht mal 5 Paar Schuhe anbieten könnte, wird er vielleicht mal dort bleiben. Ja, aber entscheidend ist einfach unsere strategische Ausrichtung. Und da ist halt dieses Nachwuchsleistungszentrum strengtes Maß aller Dinge. Ist es nicht. Ja, ist es wirklich nicht, muss man dazu sagen, weil man muss das mit Leben auch befüllen. Man muss auch dementsprechend arbeiten. Nur weil wir diesen Status vielleicht mal kurzerhand erwirken können, heißt es noch lange nicht, dass wir jetzt dann automatisch dann in die Bundesliga aufsteigen.
Mhm. Ich habe die Frage gelesen im Vorspann und habe mir eigentlich jetzt 3 Sachen aufgeschrieben. Also erster kleine Schritt wäre wirklich das DFB, erster Punkt, bessere Hebel zu haben. Kleiner Schritt, aber in die richtige Richtung. Zweiter Punkt ist, tatsächlich hat er recht, Unterstützung vom SV Waldhof als solches müsste eigenes Geld in die Hand nehmen, um eben in die Jugend zu investieren. Das ist ein klarer Punkt, ob das Waldhof selbst gelingt oder mir einen Sponsor finden, aber das ist der zweite Punkt. Und last not least, das ist ganz klar, der Aufstieg der ersten Mannschaft in Drittliga, hoffentlich schaffen wir das, hat eine riesige Signalwirkung dann auch für die Jugendarbeit. Das ist ganz klar, deswegen hängt das alles unmittelbar zusammen. Und wenn man sich vorstellt, was passieren könnte, nächstes Jahr in Drittliga. Wunschkonzertkast, ihr bleibt drin, wahrscheinlich steigt es auf, aber lass es mal drin bleiben. Lass Sandhausen absteigen, lass Lautern drin bleiben und Waldhof stößt dazu. Dann sind 4 Vereine.
Lautern könnte aber auch absteigen.
Ja, dann wären wir auf einen Schlag in Augenhöhe und dann dreht sich die Welt etwas anders da.
Wobei, das hat jetzt für mich, also ich verstehe absolut den Zusammenhang, doch habe ich jetzt noch kein so was Konzeptionelles gehört. Also ich meine, klar, man hat einfach viel Geld, aber was sozusagen, man hört ja zum Beispiel irgendwie bei Mannschaften irgendwie, okay, das ist jetzt wieder das Beste, aber so Ajax Amsterdam oder so.
mit denen können wir uns vergleichen. Die sind auf unserem Niveau. Das passt.
Gut, aber das ist klasse. Das sind nur Vergleiche.
Aber man muss ja Ziele haben.
Und ja, so. Natürlich. Aber vielleicht auch da gleich die Antwort. Ach, da ist die Antwort teilweise des DFB NLZ. Warum? Weil der DFB...
Bei Ajax haben sie...
Warum? Ja. Weil der DFB, wenn wir anerkannt werden wollen, eine Philosophie, das meinst du nämlich jetzt, von uns verlangt.
Ja.
Die müssen wir dann nämlich ausarbeiten.
Ja.
Also wir in Waldhof muss ich ausarbeiten, wie sie sich der Jugendarbeit vorstellen. Wie wollen wir in Jugend Fußball spielen? Wie wollen wir ausbilden? Ja. Das ist eine Forderung. Ja. vom DFB und innerhalb dieses Projektes.
Ist das eine deiner Aufgaben? Wollte ich
Im Zusammenhang, in Zusammenarbeit dann mit den sportlichen Leuten, das ist dann Emmer Simon Lander, das ist dann aber auch Jürgen Kienz, also da geht ja auch um, geht ja. Ja um die ganze Philosophie, auch Bernhard Rares, alle Leute, die im Sport zu tun haben.
Bernd Grossmann nicht vergessen.
Ja, Bernd Grossmann wird die U23, wobei wir ja das NLZ ja machen wollen, indem wir die U23 integrieren.
Mhm. Okay, wir werden auf jeden Fall Trares und Kienz wieder einladen und die löchern. Jetzt aber seid ihr hier. Was ist denn eure Philosophie? Also was wollt ihr umsetzen oder was werdet ihr sozusagen den Verantwortlichen dann oder Kienz dann mitgeben?
Kriterien. Bis Simon, bis jetzt haben wir ja auch eine Philosophie gehabt, die ist vielleicht nicht so transparent oder niedergeschrieben, aber richtet sich ja nach den anpfiffenden Leben Philosophie. Da kann der Simon vielleicht sagen, was so ein bisschen die Kernpunkte von der jetzigen Philosophie, die ja von anpfiffenden Leben geprägt ist.
Ja, die, meine, natürlich müssen wir, das Standardding würde ich jetzt immer sagen, man muss altersgerecht trainieren. Das ist so DFB-Schlagwort Nummer 1 bei Trainerausbildung.
Heißt?
Heißt, altersgerecht in den unteren Mannschaften, in den unteren Jahrgängen halt Technik, viel Wiederholungszahlen und je höher es geht, dann ein bisschen die Taktik mit einbauen. Aber das ist sehr plakativ ausgedrückt. Meine, oder wo wir jetzt auch, sage ich mal, ganz gut fahren, ist einfach eine gewisse Kontinuität aufzubauen bei den Trainern und bei den Spielern. Wir versuchen, eine Übernahmequote immer zu steigern. Also 100% wäre das Ideale, dass wir jeden Spieler so gut machen, jeden Jahrgang, dass die dann die nächste U-Mannschaft erreichen. Das ist so eigentlich das Kernziel von uns und von unseren Trainern. Dass das im Fußball natürlich unmöglich ist, ist klar. Wir haben jetzt keine taktische Philosophie, wo wir sagen, wir spielen jetzt alle dasselbe Spielsystem. Das machen wir aus einem Grund nicht, weil wir nicht jeden Jahrgang gleich gut mit der gleichen Qualität besetzen können. Siehe jetzt auch U17 oder Jahrgang 2002 oder Jahrgang 2004. Das sind zwei komplett unterschiedliche Jahrgänge. Spiele ich mit der U17 dasselbe System wie die U15, wird die U15 wahrscheinlich abkacken, genauso. Weil sie halt einfach nicht die Leute in der Mannschaft haben und nicht die Qualität, dieses System zu spielen. Oder andersrum genauso. Ist, heißt nicht, dass dann die U17 mit demselben System von der U15 erfolgreich spielt. Und da müssen wir wirklich immer auf die Qualität der Spieler eingehen und halt auch auf die Trainer. Ich will die Trainer besser machen, weil ich bin halt nur eine Person. Ich kann jetzt nicht mit 300 Kindern da arbeiten und sagen, ich will euch besser machen. Ich will die Trainer besser machen. Ich push die zu Trainerfortbildung, ich push die zu Trainerlizenzen und dadurch werden sie besser und die machen dann unsere Kinder besser. Natürlich haben wir einen roten Faden mit internen Trainersitzungen und Fortbildung, wo wir dann ein paar Sachen besprechen. Aber ja, das wird jetzt dann, glaube ich, die Zeit zu lang dauern.
Was ist denn ungefähr die Quote? Also wie viel geht denn dann von der U14 hoch zum Beispiel?
Also das hängt halt wirklich von den Jahrgängen ab. Wir haben jetzt zum Beispiel unsere 2003er, müssen wir überlegen, die sind von der U14, also die spielen jetzt aktuell U16. Die sind damals von der U14 in die U15 hoch. Wir haben 6 Leistungsträger höherklassig verloren. 6 Stück. Das ist mal die Hälfte von dem Stadtelf. Die sind höherklassig, Hoffenheim, KSC, sonst wohin, Sandhausen. Und ja, also
okay,
jetzt habe ich die Frage auch wieder
vergessen. Nee, dementsprechend die mit der Quote.
Wir haben jetzt gerade die Statistik bekommen von Anpfiff. Wir machen ja jedes Jahr diese Datenerhebung. Wir sind jetzt so bei ca. 63% Übernahmequote von der kompletten Jugend. Hört sich jetzt erstmal nicht viel an, aber wenn halt 5 Stück mal gehen oder wir schicken sie ja nicht immer weg, sondern es gehen ja auch manchmal die Nummer 18 bis 22, das sind schon mal 4, dann gehen schon mal die 2 Top-Leute vielleicht, dann sind wir bei 6 bis 7 Spielern und das sind halt beim Kader von 20 bis 24, das ist schon mal ein Drittel, also kommen wir dann auch wieder gut hin.
Gewisse mit der Kontinuität.
Ja, es ist halt, nehmen wir mal Mainz oder Freiburg als Beispiel, jetzt nehme ich es mal, ja, das darf ich auch mal. Die arbeiten wirklich ruhig, kontinuierlich mit denselben Leuten immer an ihren Dingen und die haben wenig schlechte Presse, Publicity. So, und die arbeiten auch wirklich immer auf dem höchsten Level. Und das ist mein persönlicher Favorit und meine Idee dahinter.
Und ist das auch ein Problem der jetzigen U15, die ja leider auf dem letzten Platz.
U17,
Entschuldigung, U17, die B-Jugend, ja. Die auf dem letzten Platz steht. Zwei Punkte habe ich gesehen von einem Nicht-Abstiegsrang entfernt. Das heißt also noch Chancen da.
Ja.
Aber ist das mit ein Problem, dass da viele Leistungsträger gegangen sind?
Also da haben wir über die letzten Jahre, also von der U12 ab, von den 02ern, haben wir auch 6, 7 Leistungsträger verloren. Wir wissen, also auch generell, glaube ich, hier im Region oder auch bundesweit, 2002er, die Jahrgänge, die ist nicht sehr gewollt oder mit Talenten gespickt. Ja, das ist eher ein schlechterer Jahrgang, sagt man bei uns so im Kreis. Und warum das jetzt dann wirklich so schlecht? Wir wussten, dass es eine harte Saison ist. Das habe ich auch mit Mike damals sogar schon vorprophezeit, dass das wirklich schwer wird, aber halt nicht unrealistisch, die Klasse zu halten. Dann kamen Spiele, wo wir in den 3 oder 4 Spiele, wo wir in der letzten Minute durch einen individuellen Fehler dann verloren haben und Pech dazu. Und das müssen wir jetzt einfach alles aufarbeiten. Das haben wir jetzt auch aufgearbeitet. Wir haben den Kader verdünnt. Wir haben jetzt nochmal 1, 2 neue Spieler dazu getan. Und da versuchen wir jetzt halt wirklich mit einer intensiven Vorbereitung die Kurve zu kriegen.
Wäre nämlich die U15, das war mein Fehler, die U15 wollte ich sagen, die spielt ja relativ gut, die spielt ja oben mit.
Mit dem besten Torverhältnis in der Liga, allerdings mit 7 Punkten Platz 5. Wir haben 1, 2 Spiele unglücklich verloren, aber da sind wir auch noch dran, dass es vielleicht wirklich eine große Kuh geben kann. Mhm.
An der Stelle muss ich vielleicht auch mal dem Brandlu aus dem Waldhof-Forum danken, dass der uns da immer auf dem Laufenden hält. Also der schreibt wirklich zu allen Jugendmannschaften was ins Forum rein, dass man sich auch erkundigen kann, weil ansonsten kommt man relativ schwer an Infos, wenn man nicht direkt bei FUPA oder sowas guckt. Also vielen Dank an der Stelle.
Fußball.de ist eine gute Seite.
Ja, und zu Mike jetzt vielleicht nochmal kurz. Also du bist in diesem Amt seit November, ist das richtig? November letzten Jahres?
Ja.
Und wie nah würdest du dich bezeichnen, bist du jetzt gerade auch im Umfeld, was die Jugendmannschaften betrifft, jetzt schon da dran? Du hast vorhin gesagt, du sprichst schon mit Simon, er trefft euch regelmäßig. Wie würdest du das bezeichnen?
Ja, ich habe den Simon eigentlich als meinen damals Nachfolger eigentlich empfohlen und sind es eigentlich seitdem in verschiedenen Ebenen. Ich war ja im Förderkreis auch Vorstand und habe den Kontakt eigentlich, wenn ich mich richtig eigentlich erinnere, eigentlich immer gehalten, kontinuierlich, war eigentlich immer auch vor Ort, habe viele Jugendspiele betrachtet und habe eigentlich immer ein Auge auf die ganze Geschichte. Also ich habe jetzt nicht viel, klar, die ganzen Details sind Simon besser drauf, aber ich bin also im Thema drin und war immer nah, ganz nah, auch nach dem Ausscheiden am Jugendbereich dran, sagen wir so.
In der gegenwärtigen Konstellation ist es ja schwierig, auch für Waldhof-Fans, die beiden Vereine, sage ich mal, auseinanderzuhalten. Wir reden hier von der Spielbetriebs GmbH zum einen und dann vom e.V. Ja. Sehe ich aber richtig, dass du ja vom Präsident des SV Waldhof, der sich ja als Persona, Herr B. Senior, positioniert, installiert bist und in dem Fall also dem e.V. Zugehörig bist. Macht die Sache aber nicht einfacher.
Nee, überhaupt nicht. Aber du hast eigentlich sehr gut ausgedrückt. Ich bin also eigentlich vom Herrn Bernd Beetz, vom Präsident, legitimiert, dass ich mich um die Sache kümmere. Insofern gehöre ich zur e.V., aber ich mache es ohnehin ehrenamtlich total. Insofern stelle ich die Frage jetzt dann finanziell ja nicht, aber wenn so will, ich bin vom Bernd Beetz damals gefragt worden, das zu machen. Ne? Und insofern ja, ist es eigentlich Sache vom e.V., aber wir sind ja aufgerufen, alle.
Ja.
Mitglieder, ganze Verein soll ja sich als eins präsentieren.
Genau. Ne? Aber ich habe die Frage ja deshalb trotzdem schon so gestellt, weil es ja auch was mit Finanzen zu tun hat. Und so ein Leistungszentrum ist eben ohne Finanzen nicht zu tragen. Gott. Und der e.V. hat halt kein Geld, sage ich jetzt mal so. Da fängt die Problematik an. Also von daher müsste man noch ein paar Konzepte entwickeln, um das vielleicht umzusetzen, von den Kunstrasenplätzen mal ganz abgesehen.
Ganz klar. Aber momentan fällt mir da nicht viel zu ein, weil eigentlich, wie gesagt, momentan ist ja der Herr Beetz ja eigentlich für alles da und insofern ist das halt momentan sicherlich finanziell geprägt vom Herrn Beetz, ist klar. Ne?
Warten wir mal ab, was in den Gesamtverein eingebracht wird.
Also ich sehe momentan alle Äußerungen und auch seine persönlichen Gespräche genau dahin gehen und bis jetzt habe ich nichts gehört und habe ich nie erlebt, dass jetzt der Herr Beetz das nicht eingehalten hat, was er gesagt hat. Ne? Insofern bin ich da schon optimistisch. Okay. Dass das funktioniert.
An der Stelle würde mich interessieren, wer ist denn es werden Sponsoren gesucht, denke ich, auch für die Jugend. Wer ist da im Präsidium oder im Umfeld des Präsidiums derzeit zuständig dafür?
ich glaube, das kann ich jetzt auch ohne großartige Polemik beantworten. Der e.V. besteht ja eigentlich nur aus einem hauptamtlichen Mitarbeiter. Das ist die Frau Schiefer.
So ist es.
Die ist Geschäftsstellenleiterin. Insofern, und also wenn die das alles machen wollte, an der Sponsoring, dann glaube ich, die Dame ist sehr, sehr gut. Fachlich super und arbeitet wie ein Tier, aber Sponsoring. Also ich glaube, dass das geplant ist, dass das dann auch sagen wir, Synergie entwickelt werden in Richtung GmbH, dass also die Leute in die GmbH dann, die für Sponsoring zuständig sind, das kommt in der Regel ja vom Schwerpunkt her, dann da auch aufgerufen ist, auch für die e.V. Geld zu regenerieren. Und ich glaube, dass da auch eine Chance drin liegt, denn es gibt viele Unternehmen, das weiß ich, die eigentlich ausschließlich gerne für Jugend-e.V. Geld geben würden und sich eigentlich total weigern, was in eine GmbH, sprich in eine Profimannschaft zu geben. Da gibt es Firmen, aber die muss man akquirieren. Ne? Und das ist dann schon eine Arbeit, aber da gäbe es Firmen, ich weiß einige, aber muss man halt angehen. Aber momentan, glaube ich, ist die Manpower in der e.V. nicht dazu da.
Du hast doch Zeit.
Das müsste man die Position.
Also auf jeden Fall.
Aber so eine Firma. Du weißt, welche Firmen?
Bist mit mir einig, dass so eine Position oder so eine Person eigentlich noch installiert werden müsste?
Ja, wobei ich glaube, dass es als Synergie zu sehen ist und ich denke, dass es früher oder später dann in Richtung von der GmbH mitgemacht werden muss. Das Sponsoring kann ich mir nicht vorstellen, das Ganze. Aber
sehe ich auch so.
Aber das Thema ist ja schon im Präsidium besprochen, mal sehen, was da rauskommt. Ja.
Okay, jetzt wollte ich mich gerade fragen. Also es ist hoffentlich...
Dass der e.V. nicht genügend finanzielle Mittel hat. Das ist ja, liegt ja auf der Hand, ne? Das ist ja klar. Die Zahlen sind ja bekannt, mehr oder weniger, was ein e.V. Mitgliedsbeiträge, Lizenzgebühren und das kann man sich verrechnen und das ist, was der e.V. eben hat. Ne?
Wie weit, also wir sprechen ja hier zwar von der Jugend, aber wir haben ja auch diese U23 noch, die ja auch beim e.V. angesiedelt ist, die auch Unterstützung braucht, die jetzt nun mal mit 8 Punkten Vorsprung an der Spitze der Landesliga steht, wo man auch die Arbeit von Peter Brandenburger und seinem Co. Dennis Franzin auch loben muss man ja auch wieder an der Stelle, haben wir auch in der Vergangenheit hier in der Sendung schon getan. Genau. Dann geht die in die Verbandsliga hoch, auch wieder mit dem höheren Etat. Ja. Hast du da auch einen Auftrag? Ohne Bernd Grossmann jetzt zu nahe zu treten.
Ja, wie gesagt, wir wollen ja das DFB-Nachwuchsleistungszentrum und DFB-NLC wollen wir ja mit einer integrierten U23 machen. Ne? Und deswegen stelle ich die Frage so nicht, wir wollen es ja mit reinnehmen, denn sonst würde sie ja noch einmal das 6. Rad am Wagen sein. Also sie muss ja da dazu, dass er mal überhaupt mal Zugehörigkeit hat. Denn jetzt haben wir ja wirklich eine Konstellation, eine GmbH, eine e.V. am 50. Leben und U23. Das muss ja irgendwo alles schnittstellenmäßig mal glatt gemacht werden. Und jetzt sind da erst 8 Wochen rum seit der Wahl von Herrn Beetz und die Themen sind bekannt. Ne? Aber müssen wir dran gehen jetzt. Ne?
Okay. Und gesetzt im Fall, die erste Mannschaft steigt auf in die dritte Liga. Wie wichtig wäre dann der Unterbau eben später auch perspektivisch Oberliga?
Also unbedingt. Also ich denke, es ist so eine Faustregel. Wenn die erste Mannschaft Drittliga spielt, dann sollte die zweite Mannschaft, U23, Oberliga bestenfalls spielen. Verbandsliga wäre ein bisschen niedrig, also müsste man dann, also so eine Faustregel, Oberliga. Und wenn sie dann in die zweite Liga kommen, dann wäre es eigentlich Spruch wie in der Regionalliga. Also immer so die Abstände, man sieht ja so, wäre ideal, ne? Aber es, wie du sagst, ist auch eine finanzielle Frage. Ne?
Simon, wann haben wir denn unser Nachwuchsleistungszentrum? Was ist denn der Zeitplan?
Ach, wenn der Herr Beetz mir jetzt oder dem Herrn Schüssler morgen sagt, wir haben 500.000 zur Verfügung, dann sage ich, dann haben wir das in 3 Monaten. Allerdings haben wir auch ja Infos, was DFB angeht, dass da im Moment... einen Rückstau gibt, was die Bewerber angeht. Es ist ein schleichender Prozess. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen können, ab 1., 3. Punkt haben wir das. Da sind einige, erstmal die Struktur. Die Strukturen müssen geschaffen werden, Organigramme, Philosophien etc. Das muss alles erstmal erarbeitet werden und mit beiden Parteien, Anpfiff ins Leben und Waldhof Mannheim, im Einklang gebracht werden. Ich denke, dass da sind wir jetzt dann auch schon dran und da Mike Schüssler und ich in Arbeit. Und danach muss das alles so peu à peu, Fußballlehrer und so weiter.
Gut, vielleicht frage ich dich gerne schon noch ein bisschen. Also 500.000 lassen wir mal weg. Das ist so die Geschichte.
Du kannst immer nach unten gehen.
Muss ja hoch anfangen. Ich hatte im Vorfeld ja, A, habe ich schon mal die Prozedur gemacht. B, habe ich mich jetzt aktuell schon mal wieder völlig neu informiert und war in Elversberg gewesen. Das ist der vorletzte Verein, der als NLZ anerkannt wurde. Saarbrücken ist der letzte, Gillersberg der vorletzte. Und da war ich dort, ähnlich strukturierter Verein wie mir. Und habe mir das angeschaut und den Prozess, um die Frage zurückzukommen, war etwa 9 Monate. Deswegen, wenn ich für mich so einen Wunschtraum hätte, realistisch sehe, man brechen immer in Saisons, wäre für mich 1.7.2020, also Saison 2021, der 1.7.2020 wäre für mich ein realistisches Ziel, sowas zu haben.
Okay, also schon.
Ja.
Ist ein Prozess. Prozess, aber gut, aber es sind ja mehr als 9 Monate. Also 9 Monate wäre ja Ende des Jahres.
Ja, der Prozess. Ja. Dann müssen wir DFB kommen. Ne?
Ach so.
Da ist momentan ein bisschen ein Reformstau, damit die du dich auch ein bisschen neu orientieren, DFB. Aber ich denke schon, realistisch für mich wäre Sommer 2020 wäre für mich realistisch.
Und hat man den Fußballlehrer schon im Auge, den man gern hätte?
Gedanken haben wir uns gemacht, aber Personale wäre jetzt unseriös zu nennen. Ja. Aber Gedanken haben wir uns gemacht, weil es wirklich eine zentrale Rolle spielt. Wir brauchen einen Fußballlehrer und der muss geeignet sein, der muss in unser Budget passen.
Und das sagen, bringt ja wahrscheinlich auch eine Philosophie mit.
Der muss ja mit ausarbeiten dann. Mhm. Das wird dann derjenige, wo auch dann mit Herrn Kienz, mit Herrn Landa, dann wirklich mit Herrn Trares dann wirklich ausarbeitet und dann eben implementiert. Das wäre dann eine Teilaufgabe von diesem Fußballlehrer mit den Kollegen zusammen. Die Philosophie eben zu erstellen, die notwendig ist.
Es ist ja genau dieses Problem, was du jetzt angesprochen hast. Er bringt die Philosophie mit. Der Waldhof Mannheim müsste jetzt mal langsam zu Potte kommen und seine eigenen Ideen auf die Plätze zu verwirklichen. Das heißt, dass personunabhängig die Philosophie stehen muss und die Strategie. Dass Personen nur noch ausgetauscht werden müssen und die Personen, die neu kommen, müssen zu dieser Philosophie passen. Das meinte ich vorhin mit Freiburg und Mainz. Die haben ihre Ideen festgeschrieben. Das ist der Verein. Und jede Person, die dazukommt, muss halt das mittragen. Sonst geschwaus.
Ja, wir kommen so langsam am Ende entgegen, wenn ich so auf die Uhr schaue. Aber mich hätte noch die Frage interessiert. Wir haben ja mit dem Horst Kilian einen Urgestein als Jugendleiter bei uns sitzen. Natürlich auch im Büro beim Daniel Hecht. Ja. Wie ist denn da die Planung? Über seinen 75. Geburtstag hinaus, den er in diesem Sommer feiern darf.
Im Juni.
Gefühlt ist er ja schon 50 Jahre dabei. Gibt es hinsichtlich da eine Entwicklung oder eine Unterstützung, die da angedacht ist? Oder was ist da angesagt?
Ja, unterstützen tun wir uns alle gegenseitig im Zentrum, ganz klar. Der Horst wird älter, ich auch. Es ist also jeder von uns. Und aber weil die Frage jetzt hier aufkommt, ich glaube nicht, dass jemand im Verein bestimmen kann, wann der Horst aufhört. Das macht er schon selbst, weil er ist jetzt, wie du sagst, schon seit über 40, 45 Jahren dabei. Er hat seine Ämter da wirklich überragend ausgefüllt, macht es ja immer noch. Das Alter ist, glaube ich, beim Horst spielt keine Rolle.
So ist es. Er lebt auch nicht wie 75,
sondern
noch 74.
Genau. Und ich denke, das muss dann der Horst Kilian mit dem Verein klären oder umgekehrt. Ich glaube, da wird keiner irgendwie, also keiner verjagt den Horst.
Okay. Gut, weil das war jetzt nur in einer Frage halt gestellt, deshalb wollte ich da noch einfach
nur ein Horst Kilian entlässt einen Horst Kilian.
So könnte man das sagen. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut formuliert.
Der das mal gesagt hat.
So ungefähr.
Ja, der das wagt, der ist nicht mehr lang beim Waldhof.
Vielleicht noch hier eine Frage, wer und wie scout werden Spieler für die Jugendmannschaft gescoutet oder für die Jugendmannschaften?
Ja, wir haben 10 hauptamtliche Scouts für die Jugend. Nee, Quatsch. Wir haben 0 Scouts. Es haben einige schon mich öfters mal so gefragt und waren überrascht, als ich gesagt habe, wir haben keine Scouts. Das waren alles wir, alle Trainer, alle Betreuer, alle Funktionäre vom Waldhof, die natürlich über die Jahre ein Netzwerk haben. Und also wie gesagt, wir haben keine professionellen Scouts draußen rumrennen, so wie Hoffenheim, Lautern, KSC oder so weiter. Also ist alles Handarbeit.
Dafür sind wir noch ganz gut aufgestellt.
Das heißt, ihr fahrt dann auch wirklich auf andere Plätze, also ihr guckt nicht nur bei Spielen.
Korrekt.
Die gegen die
da kann ich jetzt auch mal ganz
von uns spielen, sondern ihr guckt auch wirklich bei anderen Spielen,
genau.
In anderen Ligen nochmal.
Da kann ich ein ganz, ganz großes Lob an meine Trainer machen, die das wirklich auch aufs Penibelste machen und wirklich auch für nächstes Jahr jetzt schon unterwegs sind und Jungs zu gucken, die zu uns passen.
Gut. Ich muss leider hier so langsam einen Cut machen. Ich glaube, ihr habt heute gesehen, unsere Jugend ist in guten Händen. Wir haben unseren Nachwuchsleistungszentrum, so wie es aussieht, wahrscheinlich im Sommer 2020.
Also genau, aufbauen.
Auf,
optimistisch.
Genau. Und dann bleibt es noch dabei, also dass ich mich bei euch bedanken wollte. Vielen Dank für euer Kommen. Ihr habt uns auch wirklich die Sendung gerettet, das kann man hier auch nochmal sagen, weil es war dieses Mal, ihr wisst, die Jungs sind, glaube ich, jetzt gerade in Mannheim erst wieder gelandet heute. Ja, vielen Dank für euer Kommen. Fand ich sehr, sehr interessant. Ich hoffe, ihr auch. Wir haben viel gelernt.
Ja, vielen Dank für eure Arbeit. Ja, kann man nicht hoch genug anrechnen, glaube ich.
Danke für eure Arbeit und danke auch für die Chance, dass wir da mal wieder hier dabei sein dürfen.
Dankeschön. Ja. Dann wollte ich noch sagen, heute waren der Martin am Mikrofon, der Carlo.
Und der Paul.
Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend.
Waldhof Mannheim, du bist mein Verein, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Sind die Zeiten noch mal schwer, glaub mir, ich gehe nicht, yeah.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Verein, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Wir sind blau-schwarz, SVW, das spricht für sich, yeah. 1907 bis 2007, 100 Jahre SV Waldhof, Mann, ich find's nicht übertrieben, wenn ich sag, dass es mir gut geht. Der Waldhof in meinem Leben steht, ich stehe weiter hinter dir, egal wohin der Wind weht. Hoffenheim, RB Leipzig, halt die Fresse, diesen Scheiß will ich nicht hören, weil wir uns niemals mit euch messen. Mir egal, was auch passiert, denn Liebe kennt keine Liga. Mit diesen Fans im Rücken gibt's für mich nur einen Sieger. Blau-schwarz, SVW, meine Liebe ist...
This is a Radio...
SV Waldheim Mannhof. Nee, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.